Nun lese ich uns den heutigen Predigttext aus Lukas 18, wo es um die Wichtigkeit des beharrlichen Gebetes geht, das Gebet in der Hoffnung zu dem lebendigen Gott, dass die Hilfe, die wir nötig haben, uns auch erreicht und dass wir das Ziel erreichen, nämlich die himmlische Herrlichkeit. Denn wir gehen auch im Kirchenjahr gesehen auf den Ewigkeitssonntag zu und sollen daran denken, dass unser Leben ein Ziel hat. Jesus sagte ihnen, den Jüngern, ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach: Es ist ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wir wissen nicht, welches Anliegen diese Witwe hatte, die zu diesem, Jesus sagt, ungerechten Richter gekommen ist. Doch das Anliegen muss sehr gravierend gewesen sein, denn zu der damaligen Zeit waren Witwen unversorgt. Sie hatten keine Rente oder auch keine Witwenrente, wie es heute üblich ist. Und manchmal gab es Gläubiger, die noch Außenstände des Mannes, die er nicht bezahlt hat, einforderten. Und es konnte so weit gehen, dass die Witwe und vielleicht ihre Kinder in die Knechtschaft gerieten, verkauft worden sind, damit die Schulden bezahlt werden konnten. Heute haben wir ja andere Möglichkeiten. Da gibt es private Insolvenzen, wo man sich helfen lassen kann. Das war zu der Zeit nicht möglich. Aber weil hier eine Witwe angesprochen wird, nehmen wir an, dass sie in finanzieller und leiblicher Not war. Ihr Anliegen war so gravierend, dass sie zu dem Richter der Stadt ging und wusste: Dieser Richter kann mir helfen und nur er kann mir helfen. Und sie hörte nicht auf, ihr Anliegen vorzubringen. Sie hörte nicht auf zu bitten und zu flehen, dass sie Hilfe bekäme. Und wir haben ja gelesen, Jesus sagt in diesem Gleichnis: Zunächst weigerte sich der Richter, sich dieser Sache anzunehmen. Aber schlussendlich hat dieser Mensch dann doch ein offenes Herz, ja, in dem Falle aus Furcht, es könnte ihm was Böses zustoßen, gehabt, um dann der Witwe zu helfen. Und Jesus sagt: Wenn schon dieser Mensch erweicht worden ist, letztlich der Witwe zu helfen, glaubt ihr nicht, dass Gott euch erhört? Dass er euch nicht helfen will, wenn ihr beständig zu ihm ruft? Wenn ihr alle Zeit eure Anliegen vor ihm ausbreitet? Glaubt ihr nicht, dass er schon längst gehört hat, worum es geht und sich vorgenommen hat, euch beizustehen? Und zum Schluss in diesem Gleichnis, dieses Gleichnisses sagt Jesus dann: Es ist ja die Gefahr, dass euer Glaube rückläufig wird, dass ihr nicht mehr in allen Dingen betet. Denn einleitend wird hier gesagt, dieses Gleichnis gab Jesus darum, damit man allezeit beten soll. Denn Beten ist die Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott und öffnet die Schleusen des Segens für das zeitliche und ewige Leben. Jesus Christus, der sein Leben für uns aus Liebe gegeben hat, will, dass dieses Heilsangebot von allen wahrgenommen und auch angenommen wird. Dass der Mensch nicht anfängt, nachdem er das Heil erkannt hat, wieder selbstständig zu werden und auf seine eigene Kraft zu bauen. Oder auf menschliche Kräfte zu bauen. In einem Psalmwort heißt es ja auch, Menschenhilfe ist nichts Nütze. Aber Gottes Hilfe ist alle Wege Nütze. Alle Zeit beten. Allerdings, es gab hier auch einen Grund, warum Jesus dieses Gleichnis anführte. Es ruht ja auf dem Hintergrund des Berichtes seiner Wiederkunft. In dem Kapitel zuvor spricht er ja darüber, wie es zur Zeit Noahs gewesen ist. Es gab Leute, die ihre Hoffnung nicht mehr auf Gott setzten. Obwohl sie ja die Botschaft vom Paradies her und von dem Angebot Gottes der Schlange den Kopf zu zertreten gehört haben. Sie waren ja noch gar nicht so weit weg von diesem Geschehen. Aber sie überließen sich dem täglichen Leben. Wir lesen, dass sie aßen, tranken, heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, wo Noah dann in die Arche ging. Ihm und seiner Familie wurde geholfen. Er blieb in der Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott. Er wurde gerettet durch das Gericht der Flut und die anderen gingen unter. Sie hatten gehört von Gott. Sie hatten zunächst auch Glauben, dass Gott da war. Aber ihr tägliches Leben beruhte auf Eigenwilligkeit. Ihr tägliches Leben war nicht mehr in der Abhängigkeit von der Führung Gottes. Sie beteten nicht darum, dass sie das tun konnten, was sie tun sollten, sondern sie überließen sich den ganz natürlichen Tagesabläufen und kamen darin um. Oder ein anderes Beispiel, was Jesus noch anführte, wie es sein könnte bei seiner Wiederkunft, nämlich so wie zu der Zeit, als Sodom und Gomorra unterging. Wie war es bei den Menschen, die nicht mehr in der Verbindlichkeit zu Gott blieben? Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. Alles gute Dinge, aber ungebunden an den Schöpfer aller Dinge. Und an dem Tage, als das Gericht ausgeführt wurde über Sodom und Gomorra, kamen sie um. Nur Lot und seine Familie wurden daraus gerettet. Und in dieser Weise, sagt Jesus Christus, wird's auch gehen am Tag, wenn der Menschensohn offenbar werden wird, wenn er wiederkommt, wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht mehr hinunter, der kümmert sich nicht um das Natürliche, sondern um die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Weib, sagt Jesus, denkt daran. Sie hat sich umgedreht zu den natürlichen Dingen und ist stecken geblieben. Betet alle Zeit, bleibt in der Verbindung zu dem, der euch Leben gegeben hat. Und weiter sagte Jesus dann, wie es sein wird bei seiner Wiederkunft. In jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Und auch zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Deswegen die Ermahnung, betet alle Zeit. Gott will euch erhalten zum Leben hier in der Zeit für ihn und in Ewigkeit. Alle Zeit beten heißt doch beten, bevor es zu spät ist. Oftmals fangen Menschen, vielleicht auch Gläubige, an zu beten, wenn es ganz brenzlig geworden ist. Wenn gar nichts anderes mehr geht, dann hilft vielleicht nur noch beten. Da soll die Frage gestellt werden, warum hast du nicht zuvor gebetet, bevor du in diese brenzliche Situation kamst? Warum hast du nachgelassen mit dem Gebet? Du wärst vielleicht zuversichtlich in die brenzliche Situation reingegangen, in dem Bewusstsein, der Herr führt mich auch wieder heraus. Er führt mich auf Berge, er führt mich durchs Tal. Ich fürchte mich nicht, auch wenn ich durch ein finsteres Tal komme. Das heißt, ich habe dann zuvor gebetet. Ich habe Zuversicht zum Herrn gewonnen, er lässt mich nie allein. Vor allen Dingen beten, so wie es Paulus auch in Timotheus schrieb für die Gemeinde, 1. Timotheus 2, vor allen Dingen betet. Und dann zählt er einige Formen des Gebetes auf und des Verlangens zu Gott, das wir haben sollten. Wir haben das Vorrecht, beten zu dürfen und sollen dieses Vorrecht auch nutzen, damit wir zu jeder Zeit Beschenkte und Getröstete sind und in dem Bewusstsein stehen, wem wir angehören, wozu wir ihm angehören und was unsere Zukunft ist. Dass der Ewigkeitssonntag, von dem wir dann auch reden werden, ein Tag ist, ein Tag der großen Freude. Ich habe eine Heimat im himmlischen Licht. Wir haben in unserem Liederbuch auch ein Zeugnis oder Zeugnisse von einem Glaubensmann, und zwar Christoph Karl Ludwig von Pfeil. Ich werde nachher auch nochmal aus einem der Lieder zwei Verse zitieren. Aber was war das Besondere an ihm? Er war ja ein Minister unter der Zeit Friedrich des Großen. Er war ein Minister, der großes Vertrauen des Königs genoss. Aber er war in erster Linie ein Kind Gottes, ein Christ, ein Mensch, der alle Zeit betete und ließ alles andere da hinten anstehen. Selbst Friedrich der Große konnte an dieses Gebetsleben nicht ran. Er wurde auch beiseite gestellt, wenn es ums Gebet ging. Wir lesen von ihm, dass dieser Christoph Karl Ludwig von Pfeil den Friedrich den Großen oft warten ließ, wenn er den Minister rufen wollte, um mit ihm Inspektionen durchzuführen. Wenn der König dann den Diener des Ministers unwirsch anfuhr und sagte, Seine Majestät, der König wünscht, den Herrn Minister zu sprechen, meldete der Diener, dass der Minister im Gebet vor Gott sei und nicht gestört werden dürfe. Der Herr Minister lässt Ihrer Majestät ausrichten, dass er in Audienz beim allerhöchsten König der allerhöchsten Majestät im Himmel ist und nicht gestört werden darf, bis diese himmlische Audienz beendet ist. Ja, da musste sich Friedrich der Große auch zufrieden geben. Immer wieder warten, bis endlich sein Minister mit dem Gebet fertig ist. Alle Zeit beten. Vorher beten, bevor man mit Friedrich dem Großen auf Inspektionsreise geht. Alle Dinge im Gebet vorbereiten, damit sie auch gelingen. Da liegt eine Vollmacht drin, die sogar Herrschaften der Welt akzeptieren müssen. Jakobus durfte dann auch so schreiben, naht euch zu Gott. Was ist die Folge davon? Dann naht sich Gott zu euch. Wollt ihr, dass sich Gott zu euch naht? Ja, dann naht euch selber auch zu Gott. Wartet nicht darauf, bis irgendetwas Wunderbares, Übernatürliches geschieht. Geht ins Gebet. Jesus gab dieses Gleichnis dafür, dass man alle Zeit beten soll. Nicht nur an guten Tagen, nicht nur an brenzlichen Tagen, sondern für jede Situation des Lebens. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Der Mensch braucht die Hilfe und den Segen Gottes, um ein sinnerfülltes Leben führen zu können und immer das wichtige Ziel vor Augen zu haben. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ich bin in Ewigkeit erkauft und erlöst. Wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, werden wir Menschen kämpferisch mit den Dingen dieser Zeit, die uns viel Not bereiten. Und dann kommen die Sorgenfalten auf unser Gesicht, weil wir mit den Dingen nicht zurechtkommen in diesem Leben. Schauen wir aber auf das Ziel, dann wissen wir, der Herr hat alles unter seiner Führung. Er hat schon alles vorbereitet. Wir dürfen in den Wegen wandeln, die er gebahnt hat. Dieses Bewusstsein soll bei uns bleiben. Wir beten alle Zeit, weil wir die Verheißung der Erhörung haben. Gott hat versprochen, uns zu erhören. Darum dürfen wir zu ihm kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, auch wo wir versagt haben, weil wir wissen, der Herr vergibt uns. Deswegen beten wir alle Zeit. Wir beten alle Zeit, weil wir die Treue Gottes bereits erfahren haben. Und er wird wieder treu sein und nochmal treu sein. Er wird uns nicht verlassen noch versäumen. So können wir das in den Psalmworten lesen, die David ausdrücken durfte, sei es im Psalm 65 oder 66. Wir beten alle Zeit, weil Gottes Planungen und Wege immer die besten sind. So steht es auch in Sprüche 2. Wir wollen unterrichtet werden in dem guten Weg. Wir wollen unterrichtet werden in der guten Tat, im guten Denken, im guten Fühlen, in der Begegnung miteinander, wie wir das handhaben sollen. Ich hoffe, dass es vielen so geht, wie es mir auch heute schon gegangen ist und immer wieder geht, das Bedürfnis zu haben, bevor wir so eine Versammlung besuchen, zu Hause zu beten, Herr, schenke mir Gnade, dass ich dem Bruder und der Schwester auch wirklich richtig begegnen kann. Denn ich schaffe das nicht. Ich mache ein griesgrämiges Gesicht, ich werde die Nächsten abschrecken, wenn ich nicht von dir gesegnet werde. Verstehen wir? Wir brauchen zu der Begegnung genauso Gottes Führung. Alle Zeit beten, deswegen beten wir. Die Witwe in unserem Text, sie wusste genau, Hilfe kann jetzt nur von diesem Mann kommen. Ich brauche seine Hilfe. Sie ließ sich nicht abweisen in ihrem Anliegen, sondern brachte es immer wieder hervor. Die Frage lautet ja auch jetzt zum Ende gehenden Jahre, wo liegt denn unsere Hoffnung? Womit rechnen wir im Alltag? Rechnen wir noch mit der absoluten Hilfe Gottes? Oder bauen wir unterdessen auf uns selbst oder auf andere Menschen oder auf Situationen? Auf Veränderung des Staates im sozialen Bereich, dass er endlich befähigt wird, mir Gutes zu tun? Worauf bauen wir? Bauen wir auf Gott? Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alles gehört. Das soll unser Herz immer wieder durchziehen. Nur wer erkennt, dass er Hilfe in Jesus Christus nötig hat und braucht, wird alle Zeit beten. Er wird die Gemeinschaft mit Gott suchen. Es ist auch wichtig, dieses Erkennen zu haben. Das soll uns ganz neu bewusst werden. Ich brauche die Zuwendung Gottes. Ich kann nichts tun. Meine Macht reicht nicht aus, um mein Leben auf guten Bahnen zu lenken. Darum sagt der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt vieles tun. Ja, zur Zeit Noahs konnte man auch vieles tun. Zur Zeit, als Sodom und Gomorra unterging, konnte man auch vieles tun. Aber war es das, was zum Leben und zum Überleben ausreichte? Für viele leider nicht. Jesus sagt, wenn ihr das braucht, was zum Leben und Überleben nötig ist, dann braucht ihr mich. Die Beharrlichkeit im Gebet ist notwendig, wenn uns die Sache wirklich sehr ernst ist. Für eine Sache, die uns wichtig ist, nehmen wir uns viel Zeit. Das kennen wir aus dem eigenen Leben. Plötzlich haben wir Menschen, die wir oft sagen, wir haben keine Zeit. Haben wir Zeit? Da ist ein wichtiger Einkauf. Da kann man 3 Stunden im Kaufhaus zubringen. Haben wir plötzlich Zeit? Für andere Dinge haben wir keine Zeit. Da ist vielleicht eine Planung einer Reise. Ach, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Scheint uns wichtig zu sein, ist vielleicht auch oft wichtig, denn Erholung gehört auch zu unserem Leben. Eine wichtige Sache fordert Zeit und eine uns ernste Sache bringt uns ins Gebet. Die Frage lautet an mich, an uns, wie ernst ist mir und wie wichtig die Verbindung zu Jesus Christus? Wie ernst? Dementsprechend wird auch mein Gebetsleben aussehen. Die Hilfe Gottes macht sich immer zur richtigen Zeit auf. Er kommt nie zu spät. Wer auf Hilfe hofft, wird sie auch erlangen. Zum Beispiel im Psalm 25 steht, keiner wird zu Schanden, der dein hat. Herr, keiner wird zu Schanden, keiner. Aber harren muss er auf dich, warten auf dich, wann du handelst. Er muss vor dir bleiben, so wie die Witwe blieb vor dem Richter und immer wieder erwartete, dass er ihr hilft. Keiner wird zu Schanden, der dein hat. Oder Psalm 37, die des Herrn harren, werden das Land einnehmen. Auch Jeremia durfte in dem Buch der Klagelieder schreiben, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und der Seele, die nach ihm fragt. Was soll unser Gebet enthalten? Ich hatte schon angedeutet, dass Paulus an Timotheus schrieb, im 1. Timotheus 2, Vers 1, vor allen Dingen betet. Habt Bitte, habt Gebet, habt Fürbitte. Ach, das ist ja eine ganze Palette, die zur Verbindlichkeit mit Gott im täglichen Leben führen soll. Bitte, flehen zunächst für dich selbst. Flehen für mich selbst. Bevor ich für andere bete, bete ich für mich selbst, damit der Herr mich verwandeln kann in sein Bild. Tust du das noch? Bitte um Erkenntnis, wo die Verwandlung angesetzt werden soll. Hast du denn noch Ecken und Kanten in deinem Leben? Na dann bete dafür, dass diese verschwinden. Jeder hat Ecken und Kanten. Auch Paulus sagte, ich habe auch noch Ecken und Kanten. Ich jage ihm aber nach, dass das anders wird. Ich bete für mich alle Zeit. Ich bitte um Reinigung. Ich bitte um ein einfältiges Herz, dass ich alle Worte Gottes aufnehmen kann, um richtig geführt zu werden in dieser Zeit. Ist ja auch wichtig. Vor allen Dingen bete. Bitte für dich, dass du ein offenes Herz hast, dass du Gott nicht hinterfragst, dass du sein Wort nicht umdeutest, wie das in unseren Tagen auch in hohen christlichen Kreisen geschieht. Weil man denkt, das muss anders sein. So, wie es gesagt ist, gefällt es mir nicht. Bitte um ein einfältiges Herz, dass du das annehmen kannst, was Gott dir zu sagen hat. Bitte um ein liebendes Herz. Ein Herz, das Gott mehr liebt als alles andere. Dass Gott mehr liebt. So, dass du sagen kannst, mein Vater im Himmel, du bist mein Vater. Du stehst über allem. Dich habe ich lieber als alles, als jeden anderen Menschen, als mich selbst, als die Dinge dieser Welt. Bitte um so ein Herz. Bitte Gebet, sagt der Apostel Paulus, das soll vor allen Dingen auch bei euch sein. Das heißt, die rechte Anbetung aus diesem gereinigten und geheiligten Herzen. Wir sagen es ja in diesem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, dein Name werde geheiligt. Das ist ja nicht nur ein Gebetswunsch für andere. Herr, hilf, dass der andere deinen Namen heiligt. Nein, ich selbst. Dein Name werde in meinem Leben geheiligt. Du bist der Große, der Mächtige, der Allmächtige in mir. Dir will ich alle Ehre geben. Dein Name werde bei mir geheiligt, ja? Ich will dir in allem die Ehre bringen. Und ich will dir danken, dass du Schöpfer, Erhalter und Zurechtbringer aller Dinge bist. Vor allen Dingen Gebet. Und dann steht auch noch geschrieben, und die Fürbitte. Dann darf ich auch Fürbitte halten. Wenn ich mich selber erstmal vor dem Herrn geoffenbart habe, dann darf ich eintreten für die Nächsten. Und wir denken, wie wunderbar der Glaubensvater Abraham eintrat für die Mitmenschen, auch wenn nicht alle Mitmenschen, für die er gebetet hat, sich helfen ließen. Als Abraham hörte, dass Sodom und Gomorra gerichtet werden sollte, natürlich dachte er auch an seinen Neffen Lot und die Familie in dieser Stadt. Fing er aber an zu beten, Herr, wenn da 50 Gerechte sind, willst du die ganze Stadt mit ihnen untergehen lassen? Nein, sagte er. Ja, wenn 45 da sind, dann auch nicht. Ja, 40 vielleicht. Nein, ich will sie nicht untergehen lassen. Abraham, du betest für die Menschen. Ja, vielleicht 30. Auch dann soll sie nicht untergehen. 20. Nein, auch da nicht. Und 10? Ja, wenn ich 10 fände, dann würde ich das Gericht abwenden. Und dann hörte Abraham auf zu beten, weil noch nicht mal 10 Gerechte in dieser Stadt zu finden waren. Aber sein Fürbittegebet galt Lot und seiner Familie, die herausgeführt worden ist. Vor allen Dingen beten, bitte und für bitte. Eine wunderbare Aufgabe. Auch Mose, dieser Knecht Gottes, wurde in die Fürbitte des Öfteren geführt. Gerade dann, als Israel nun in der Wüste anfing, wieder anderen Göttern dienen zu wollen. Das goldene Kalb wollten sie anbeten, was sie selber verfertigt hatten. Und Gott sagt, ich werde dies Volk verwerfen und aus dir ein anderes machen. Und Mose trat in die Fürbitte ein. Oh, tu es nicht, tu es nicht. Und erinnerte Gott an seine Allmacht. Ja, die Leute könnten doch sagen, du bist nicht allmächtig, du konntest dein Volk gar nicht aus Ägypten in das verheißene Land führen. Tu es nicht. Natürlich dachte er auch an das Volk, die so was Unsinniges gemacht haben. Fürbitte. Und Gott erhörte diese Fürbitte aus dem gereinigten, geheiligten Herzen des Mose. Auch Samuel, der eigentlich erschrocken war darüber, dass Israel so sein wollte wie alle anderen Völker. Das geht uns ja oftmals auch so. Wir möchten keine Fremdkörper sein in der Welt. Wir möchten uns anpassen. Wir möchten sein wie alle anderen, damit es uns gut geht. Und wie endete das? Sie erwählten sich und wollten einen König haben. Ja, die Heiden haben doch auch einen König. Wir wollen auch einen haben. Und Samuel war traurig und Gott tröstete ihn und sagt, sie haben ja nicht dich, sondern mich verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Und dann sagte Samuel dennoch etwas Wichtiges. Eines werde ich nicht aufhören, nämlich für euch zu beten. Das könnt ihr mir nicht verbieten. alle Zeit beten, Fürbitte tun für den Nächsten. Und Jesus Christus hat das ja auch für uns getan. Er gab sich ja zum Vorbild. In Lukas 22 sagt er zu Petrus und gleicherweise zu den Jüngern, ich habe für euch gebeten, dass euer Glaube nicht aufhört. Fürbitte halb habe ich für euch gehalten. Und wir sollen das auch im selben Geist für den Nächsten tun. Damit wir wach bleiben, wach in der Berufung, mit der wir berufen sind, des Lebens mit Gott in der Zeit und in Ewigkeit. Wer die Not beim Nächsten sieht, so schreibt auch Johannes in seinem ersten Brief. Was soll der tun? Für ihn beten. Für ihn beten. Das ist immer das Erste. Nicht mit ihm schimpfen, nicht ihn erziehen wollen, sondern für ihn beten. Das ist eine Arbeit des Heiligen Geistes in uns, die wir zulassen sollen. Vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung, sagt der Apostel Paulus, das sollen wir auch nicht vergessen. Alle Zeit beten heißt doch, ich will immer wieder sagen, danke Herr, danke. Danke auch für die Dinge, die ich nicht verstehe. Danke auch für die Schmerzen, die ich nicht einordnen kann, warum ich sie habe. Danke auch für die Niederungen, in denen ich mich befinde. So schrieb der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Philippi, saget Dank alle Zeit. Sorget nichts, sondern lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Mit Danksagung. Es kommt nicht auf das Verstehen an, liebe Geschwister, und ich bin so dankbar, dass wir nicht Gott verstehen müssen. Da würden wir alle zu Schanden werden. Sondern wir dürfen ihm vertrauen und sollen ihm vertrauen. Er wird den Anfang segnen, die Durchführung unseres Lebens und auch das Ende, wie es auch im Römerbrief steht, alle Dinge, die sichtbar Guten und die sichtbar Unguten, müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieb haben. Danksagen für seine Verheißung, das ist so wichtig. Gott erhört uns zur richtigen Zeit. In diesem Gleichnis, das Jesus hier gab, heißt es ja dann, dass zur gegebenen Zeit plötzlich der Richter doch die Hilfe gewährte, die diese Witwe brauchte. Und Jesus knüpfte daran an und sagt, hört, hört, was dieser ungerechte Richter sagt, der hat doch geholfen. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm mal 5 Minuten ein Hilfeschrei loslassen? Nein, diejenigen, die beharrlich sind im Gebet, Tag und Nacht Herzensverbindung halten zu dem lebendigen Gott, sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Nein, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Er ist schon bereit, die Hilfe zu geben. Das ist der lebendige Gott, an den wir immer wieder aufs Neue denken dürfen. In diesem Lied, was ich angekündigt habe von Christoph Karl Ludwig von Pfeil, was in unserem Liederbuch steht, Betgemeinde, heilge dich, da sagt er im 2. Vers und im 4, kann ein einziges Gebet einer gläubigen Seele, wenn's zum Herzen Gottes geht, seinen Zweck verfehlen? Fragezeichen. Was wird's aber tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und zusammenbeten? Also wenn der Einzelne schon erhört wird, dann wird die ganze Gemeinde wunderbar noch erhörlicher beschenkt. Darum in Vers 4, betet, dass die letzte Zeit bald vorübergehe, dass man Christi Herrlichkeit offenbart sehe, stimmt ein ins Gemein mit der Engel Sehnen nach dem Tag, dem Schönen, nämlich der Wiederkunft Jesu. Darum zum Schluss in diesem Gleichnis sagt der Herr, wie wird es da sein, wenn es Menschensohn kommen wird? Ist diese Freude noch im Herzen der Einzelnen? Diese Glaubensfreude? Diese Gebetsfreude? Jesus Christus hat uns selber gezeigt, wie wichtig es ist, diese Gebetsfreude und Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu haben. Einige Sätze aus einem Büchlein von Frau Dr. Wasserzug lauten auch so: Die Evangelien lassen uns einen Blick tun in das Gebetsleben Jesu, der als der Menschensohn das Gebet brauchte, um in beständiger Verbindung mit seinem Vater im Himmel zu sein. Oft war er allein im Gebet. Er ging auf einen Berg zu beten, heißt es ja im Lukas 6, und blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Alle Zeit beten. Der Menschensohn hat es uns gezeigt, wie nötig es ist. Manchmal begleiteten ihn seine Jünger, wie auf den Berg der Verklärung. Und dort betete er. Und seine Gestalt wurde umgewandelt. Die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater wurde sichtbar. Sein Kleid ward weiß und glänzend. Hier verstehen wir, dass Jesus uns vorangegangen ist in dem Gebet zum Vater. Und wir sollen das Gleiche tun. Wir lesen vom Lobpreis des Vaters durch den Sohn, dass der Menschensohn auch sagt: Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und dann lesen wir in wunderbarer Weise auch von diesem hohen priesterlichen Gebet für uns, zur Ehre des Vaters. Da geht es um die Gemeinschaft und Einheit mit dem Vater. Du, Vater, in mir und ich in dir, und wir wollen in ihnen sein, Gemeinschaft pflegen. Das tiefe Verlangen des Sohnes Gottes ist die Verklärung des Vaters. Unser tiefes Verlangen ist und soll sein die Verklärung Jesu in unserem Herzen. Das Gebet Jesu war erfüllt mit vollkommener Liebe zum Vater. So soll auch unser Gebet sein, erfüllt mit vollkommener Liebe zum Vater in dem Sohn. Und mit völliger Bereitschaft war es erfüllt, den Willen Gottes zu tun, den Willen des Vaters zu tun. Eine wunderbare Gebetshaltung. Ich bete nicht nur, sondern ich will auch das tun, was mir geoffenbart wird, ob es mir im ersten Blick gefällt oder nicht. Wir wissen, wie Jesus in Gethsemane mit dem Tode rang: Vater, ist's möglich, dann lass diesen Kelch von mir gehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mein Herz ist offen für deinen Willen. Wir können uns also nicht wundern, dass die Jünger zu Jesus kamen und auch sagten: Oh, wir möchten auch beten lernen. Denn wir haben gesehen, wie du betest. Herr, lehre uns beten. Denn nichts macht uns mehr begierig zum Beten, als wenn wir andere beten hören, die eine tiefe und lebendige Verbindung mit dem heiligen Gott haben. Herr, ich will auch beten. Ich will beten. Und das Gebet ist das größte Vorrecht des Menschen. Keine andere Kreatur auf Erden vermag zu beten. Aber der Mensch ist dazu geschaffen, mit dem allmächtigen Gott zu reden. Wer nicht betet, lässt seinen Geist darben. Er verachtet die Würde des Menschen und sinkt auf die Stufe des Tieres herab. Diesen Satz hat auch Frau Dr. Wasser zugeschrieben. Wir sind berufen zu beten, alle Zeit zu beten, Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu pflegen. Denn nur diese Gemeinschaft lässt uns auch in der Endzeit standhaft bleiben und durchkommen, aufsteigen zum himmlischen Vater. Wir sollen nicht auf besondere Tage warten, wo wir besonders beten wollen, sondern wir haben ja gehört, im Wochenspruch aus 2. Korinther 6 heißt es, siehe jetzt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht erst abwarten, bevor es brenzlig wird, um dann ins tiefe Gebet zu gehen, sondern jetzt, heute, zu jeder Zeit. Jetzt dürfen und sollen wir Beter sein. Jetzt dürfen wir auch Buße tun über unser Versagen. Jetzt dürfen wir tiefere Versöhnung mit Gott annehmen. Jetzt dürfen wir auf dieses Wort eingehen, was Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jetzt darf ich mein Leben ihm überlassen, heute, wo ich seine Stimme höre. Die letzten Verse lese ich noch einmal. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Jesus Christus lädt uns neu ein, Gemeinschaft im Gebet mit ihm zu pflegen. Amen.